dringend aufhören muss.
Gut, kurz vorab noch eine Info. Ich habe ein paar Predigten noch dabei von meinem Papa, der hat von Karl-Hermann Kaufmann, Bruder aus Albstadt, hat er Predigten über das Thema Enttäuschung und der hatte dann ein bisschen viel und hat mir deswegen welche mitgegeben. Die lege ich dann hinten an den Tisch, da dürft ihr euch gerne welche mitnehmen. Das ist mit so einem kleinen Skript, das ist in einem CD-Format, dürft ihr euch gerne bedienen. Jawohl. Nach der kurzen Werbeeinspulung freut es mich voll, dass ich jetzt hier so Premiere habe, wieder als ganze Gemeinde im vollen Saal. Ist richtig schön, alle zu sehen. Jetzt dachte ich mir ursprünglich, eigentlich wäre es jetzt fair auch denen von davor gegenüber, dass ich, wenn wir jetzt auch die erste Stunde zusammengelegt haben, dann einfach 2 Stunden predige. Also ich hoffe, ihr habt einen langen Atem. Nee, ich versuche mich kurz zu halten, aber ich muss sagen, ich bin richtig froh, dass jetzt Sonntag ist, weil es ist so viel in meinem Kopf, was endlich raus muss. Und ich versuche mich auch zu mäßigen, weil es gar nicht so leicht war dieses Mal. Und zwar sind wir ja auf unserem Gang durch die Theologie, sage ich mal, im Bereich die Lehre über Gott. Wir hatten schon die Lehre über die Bibel und jetzt sind wir gerade bei Gott. Und davor, letzten Sonntag, hat der Franz ja schon über die Dreieinigkeit gepredigt. Und heute geht es um Eigenschaften Gottes. Und da hat mich dieses Thema echt herausgefordert, weil mir dann irgendwann so in der Vorbereitung der Gedanke kam, wie soll man eigentlich Gott, den Unbeschreiblichen, beschreiben? Wie soll man einen grenzenlosen Gott in ein begrenztes Hirn bringen? Wie soll man denen Gedanken fassen, denen nicht mal Himmel und Erde fassen können? Und der schon immer war und immer sein wird und jetzt gerade ist, wie soll ich euch das in einer Stunde erklären? Ist irgendwie ziemlich schwer. Zum Glück haben wir 2 Sonntage dafür. Da wird der Jonas auch noch einen zweiten Teil drüber halten. Jetzt dachte ich mir auch, okay, ich mache mir jetzt nicht vielleicht die ganze Arbeit. Zum Start lade ich euch ein, was fällt euch ein zu Eigenschaften Gottes? Zu der Frage, wie ist Gott? Oder zu der Aufgabe, beschreib Gott einmal, so als kleines Warm-up.
Er ist heilig,
Gott ist Geist,
ewig.
Er kann aber auch zornig sein.
Gott ist langweilig,
allwissend,
gerecht,
Gott ist Liebe,
überraschend.
Okay, ungefähr 30 Sekunden und ihr merkt schon, eine unheimliche Menge an Eigenschaften. Ich habe eine Beschreibung gefunden und ich dachte mir, ich muss sie euch einfach mitnehmen, weil ich fand die so zuckersüß von einem 8-jährigen Jungen aus den USA, der die Aufgabe als Hausaufgabe bekommt, explain God, also beschreib Gott. Und er schreibt dann als Hausaufgabe, das ist jetzt nur ein Ausschnitt, ich habe es mal ins Deutsche übersetzt. Eine der Hauptaufgaben Gottes ist es, Menschen zu erschaffen. Er macht sie, um die zu ersetzen, die sterben, damit es immer genug Leute gibt, die sich um alles auf der Erde kümmern. Er erschafft keine Erwachsenen, sondern nur Babys. Ich glaube, weil sie kleiner und leichter zu erschaffen sind. Dann verschwendet er seine kostbare Zeit nicht, wenn er ihnen auch noch Laufen und Reden beibringen müsste. Das kann er einfach den Eltern überlassen. Gottes zweitwichtigste Aufgabe ist es, auf Gebete zu hören. Und da kommt ganz schön etwas zusammen, wenn jetzt Leute wie Prediger oder so auch noch während der Schlafenszeit beten. Gott hat keine Zeit, Radio zu hören oder fernzusehen, weil er alles hört, nicht nur Gebet. Das muss unglaublich viel Lärm sein, der ihm da zu Ohren kommt. Außer er hat sich etwas einfallen lassen, um das alles abzuschalten. Gott sieht alles und hört alles und ist überall. Warum er auch ziemlich beschäftigt ist. Fand ich eine echt spannende Beschreibung, einen tollen Versuch von einem 8-Jährigen, Gottes Unermesslichkeit irgendwie in Worte zu bringen. Wie gesagt, es reichen keine 45 Minuten, es werde ich nicht reichen, es wird auch der Jonas zusammen mit mir nicht reichen, euch Gott irgendwie angemessen zu erklären. Ich glaube, da braucht es schon eine ganze Gemeinde dafür, die ein Leben lang auf der Suche ist. Und vielleicht werden wir zusammen mit ein paar anderen Gemeinden über ein paar Jahrtausende hinweg irgendwann die Möglichkeit haben, Gott annähernd zu verstehen. Wenn wir es nicht schaffen, haben wir immer noch die Ewigkeit dafür. Ist vielleicht jetzt eine Riesenaufgabe, aber das Wichtigste hat uns Gott bereits mitgeteilt und damit wollen wir auch starten. Ich habe der Predigt jetzt auch so ein bisschen den Titel gegeben, warum lohnt es sich überhaupt, über Gottes Eigenschaften nachzudenken? Ich finde, damit will ich einsteigen. Und dann geht es aber auch um ein paar Eigenschaften Gottes, die mich persönlich voll begeistert haben. Und ich hoffe, was ich euch auch ein bisschen mitgeben kann, wo ich euch anstoßen kann, weiter nachzuforschen, weiter Gott anzuschauen. Also, erster Punkt, was bringt es denn überhaupt, über Gottes Eigenschaften nachzudenken? Und da habe ich jetzt mal zwei Gründe mitgenommen. Es gibt natürlich noch viel mehr. Der erste Grund ist, eine ausgewogene Betrachtung von Gott bewahrt uns vor Trugschlüssen und Irrwegen. Jetzt müsst ihr euch das vielleicht ein bisschen wie einen Spiegel vorstellen. Das Bild, das ich von Gott habe, das beeinflusst gleichzeitig immer das Bild, das ich auch von mir habe. Wir haben uns jetzt für die neue Wohnung haben wir uns so einen billigen Spiegel vom IKEA gekauft. Das ist so ein fast mannshoher. Und weil er nicht so viel gekostet hat, merkt man, wenn man ein bisschen weiter weg steht, dass je nachdem, wo ich in diesem Spiegel mich betrachte, ich plötzlich ganz anders aussehe. Also wenn ich direkt in der Mitte bin, dann sehe ich so aus, wie ich wahrscheinlich bin, hoffe ich zumindest. Aber wenn ich nach oben gehe, dann wird mein Gesicht immer kleiner und wenn ich zur Seite gehe, dann wird es immer länger. Also wenn mein Bild von Gott verzerrt ist, ist auch mein Bild von mir verzerrt. Ein Beispiel dafür, das finden wir im ältesten Buch der Bibel, was nebenbei nicht 1. Mose, sondern Hiob ist. Und ich glaube, die meisten, die kennen die Geschichte von Hiob. Er hat unglaublich viel Leid erlebt. Also unsägliches Leid, da können wir, glaube ich, wenig Fälle damit vergleichen. Und das, obwohl selbst Gott über ihn sagt, er ist der rechtschaffenste und untadeligste Mensch, der auf der Erde lebt. Und Hiob hält an seinem Unschuld auch fest. Alle Kapitel über kann er keine Sünde finden, die er hat. In 33, Vers 9 zum Beispiel liest man einmal, rein bin ich, ohne Vergehen, unbefleckt bin ich und ohne Schuld. Und Gott spricht es gar nicht ab. Aber in diesem Leid verzerrt sich Stück für Stück das Bild, das er von Gott hat. Weil Gott nämlich verborgen bleibt und sich eben nicht zeigt. In 34, Vers 5 liest man dann, wie Elihu, der Hiob dann entgegentritt, ganz am Ende, und auch seine Freunde zurechtweist. Hiob behauptet, ich bin gerecht, aber Gott hat mir mein Recht entzogen. Stück für Stück denkt Hiob, Gott ist nicht gerecht, er entzieht mir mein Recht, weil er denkt, er hätte Recht auf Wohlstand und Leben. Es geht weiter, es beeinflusst sogar seine Beziehung zu Gott, Vers 9, also 34, Vers 9, denn Hiob hat gesagt, es nützt dem Menschen nichts, wenn er mit Gott Freundschaft pflegt. Bis zum Schluss er sogar das Bild von sich selber ganz verzerrt wahrnimmt. Kapitel 35, Vers 2. Da fragt Elihu den Hiob, hältst du dies für recht, wenn du sagst, ich bin gerechter als Gott? An den Punkt ist Hiob gekommen. Also wir sehen, Umstände verschieben oder verzerren hier das Bild von Gott, von seiner Gerechtigkeit, weil sich Gott verborgen hält. Und es führt zu Irrtum, zu Sünde und letztlich zu eigener Gerechtigkeit. Und dafür gibt es zahlreiche Beispiele in der Geschichte. In der Geschichte unserer Gemeinde, in der Geschichte unserer Kirche, der Kirchengeschichte, finden wir das ganz am Anfang, wo die Bibel sogar selbst schon vor der Gnosis warnt, die die Geisthaftigkeit Gottes total betont hat und dafür in eine völlig falsche Richtung gegangen ist, weg vom Evangelium. Wenn wir vor 1000 Jahren schauen, dann hat man Gott eine Eigenschaft Gottes, nämlich seine Gerechtigkeit und seinen Zorn, wir haben davon gehört, hat man total stark betont. Und oft lief es so, dass man eine Eigenschaft total betont hat und deswegen weg ist von einem ausgewogenen Bild Gottes. Heute, denke ich, sind wir in dieser Hinsicht so gefährdet wie nie, weil mittlerweile relativistisches und konstruktivistisches Gedankengut. Also das ist so ein bisschen dieses Schema, jeder erschafft sich seine Wirklichkeit durch sein Denken selbst. Jeder nimmt ja die Wirklichkeit anders wahr und deswegen ist auch alles, was du denkst, wahr. Weil du erschaffst ja deine eigene Wahrheit. Das beeinflusst uns, ohne dass wir es groß merken. Und mir kommt es so ein bisschen vor, als wäre Gott hier wie so eine Art Selbstbedienungsbuffet. Ja, vielleicht kennt ihr das von Restaurants oder von irgendwelchen Gasthäusern. Man kann da hingehen und man kann sich bei allem bedienen, worauf man Lust hat.
Nur vom Gemeindeessen.
Oder vom Gemeindeessen, ja. Und stellenweise wird mit Gott da auch so umgesprungen. Man denkt sich, okay, die Freundlichkeit Gottes und die Güte Gottes, ja, da schaufel ich mir was auf den Teller, weil das schmeckt mir richtig. Aber so die Gerechtigkeit und der Zorn Gottes, ich weiß nicht, ob die noch gut sind. Also das ist vielleicht schon schlecht geworden, gell? Das lassen wir lieber. So ist jetzt überspitzt gesagt, aber so denkt man schnell mal. Heute haben wir die Gefahr, dass wir wie früher auch auf einer Seite vom Pferd runterfallen können, indem wir nur eine Eigenschaft Gottes total hochhalten. Und dieses Pferd hat viele Seiten, von denen wir fallen können. Der Effekt ist meistens langfristig dann immer, dass Menschen weg vom Evangelium gehen, dass sie weg von der Gerechtigkeit Gottes gehen. Also wir haben sowohl die Bewahrung vor persönlicher Sünde im Kleinen, wie bei Hiob, aber auch vor einem größeren Wegführen vom Evangelium, wenn wir uns wirklich mit Eigenschaften Gottes beschäftigen. Der zweite Grund. Ich komme zurück zum Spiegel. Dieses Bild sieht hier auch wieder. Und zwar behaupte ich, der Mensch, der... ist ein Nachahmer. Ich kann es jetzt nicht sehen. Aber ich glaube, es gab genügend, die auch gehen wollten. Als Kind ist es schrecklich gewesen. Immer wenn ich jemanden gesehen habe, ich musste sofort gehen. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wo wir sehen, der Mensch, der afft alles eigentlich im Endeffekt nach. Das heißt, mit Sprüchen wie der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es gibt sogar einen eigenen Bereich im Gehirn. Es gibt eigene Zellen, Nervenzellen, die nur darauf ausgelegt sind, das Verhalten von anderen zu imitieren. Spiegelneuronen nennt man die. Und das ist total interessant. Zum Beispiel, wenn ihr mal in einem Schulkreis sitzt oder so, fällt euch vielleicht auf, dass Leute immer eine ähnliche Beinhaltung haben. Also auch hier, man imitiert so dieses Verhalten, über Kreuzschlagen, auseinander, wie auch immer, ist oftmals sehr ähnlich. Ja, weil das Gehirn das unterbewusst wahrnimmt und imitieren will. Also wir sind voll die Nachahmer. Und dieses Prinzip kennt die Bibel auch, im Positiven. Im 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Hier sagt uns die Bibel, wenn wir die Herrlichkeit Gottes betrachten, seine herrlichen Eigenschaften, dann verwandelt uns das in dasselbe Bild. Und dann ist es nicht so, dass wir in den Spiegel schauen, sondern dann sind wir dieser Spiegel zu anderen Menschen. Dann sehen andere Menschen an uns die Herrlichkeit Gottes. Vielleicht fehlt es dir an Demut. Vielleicht fehlt es dir an Ruhe, an Mut, an Liebe, an Freude. Dann habe ich mal einen Vorschlag. Betracht die nächsten Tage mal ganz intensiv Gottes Demut oder seine Ruhe, seine Liebe in seinem Wort. Mach dir Gedanken über das und dann schau, wie es dich verändert. Wie seine Herrlichkeit dich in dasselbe Bild verwandelt. Das ist eigentlich ein riesiges Versprechen, das wir hier haben. Kurze Wiederholung. Bis dahin. Erstens. Es braucht jeden von uns, um Gott zu verstehen. Jeder trägt dazu bei. Und zweitens, es hat einen riesigen Gewinn, wenn wir uns Gedanken machen über die Eigenschaften Gottes. Es bewahrt uns und es verwandelt uns. Und jetzt will ich zu der Frage kommen, wie ist er denn nun, unser Gott? Und da kann ich, wie gesagt, euch nur einen Anstoß geben. Grundsätzlich können wir die Eigenschaften Gottes mal einteilen in Eigenschaften, die nur Gott hat. Es ist zum Beispiel seine Allwissenheit oder seine Allmacht. Das werden wir Menschen nie erreichen. Manche glauben, sie wüssten alles, aber sie wissen es nicht. Diese Eigenschaft hat nur Gott. Dann gibt es aber noch Eigenschaften, die hat Gott und teilt er mit uns Menschen. Die können wir Menschen auch haben. Seine Gnade, seine Freude, seine Liebe, aber auch seinen Hass, seine Eifersucht. Vielleicht nicht so positiv konnotiert, aber trotzdem. Und dann gibt es natürlich noch Eigenschaften, die Gott nicht hat und die nur die Menschen haben. Wir starten mal bei den Eigenschaften, die nur Gott hat. Die Eigenschaften, die ihn so unglaublich machen, so unvorstellbar, so unfassbar auch. Psalm 90, Vers 2. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er war schon immer und er wird immer sein. Und alles, was wir hier sehen, alles, was es gibt, entstammt nur seiner Hand. Jetzt will ich dir eine halbe Minute Zeit geben, um einfach mal über diesen Punkt nachzudenken. Um zu versuchen, das zu begreifen, dass Gott ewig ist. Ewigkeit ist für mich, glaube ich, eine der beängstigendsten Sachen, weil ich sie nicht in meinen Kopf bringe. Diese Vorstellung passt nicht in meinen Kopf und wenn ich mir da zu viel Gedanken mache, dann macht mich das total kirre. Aber es ist faszinierend. Gott wurde nie erschaffen. Das heißt, er ist selbstexistent, nennt man das. Er existiert in sich selbst. Die einzig andere Möglichkeit wäre, Selbstschöpfung. Er hätte sich selbst geschaffen. Aber das ist absolut irrational. Das ist total dumm, an sowas zu glauben, weil das würde bedeuten, es gäbe einen Moment, in dem Gott noch nicht da war, aber sich Gott selbst erschaffen hat. Das passt nicht zusammen. Selbstschöpfung ist Quatsch. Gott ist selbst existent. Er war schon immer und wird immer sein. Und deswegen ist auch zum Beispiel dieser Gedanke der Selbstschöpfung des Universums total unvernünftig. Wie soll sich ein Universum selbst erschaffen, wenn es davor nichts gab? Ich weiß, das wird einem in der Schule immer eingebläut. Und ohne jetzt über Urknall oder Sonstiges zu reden, geht es einfach nur um die Frage, wie ist das alles entstanden? Ja, dann ist die Antwort, es waren irgendwelche Teilchen, die halt so im leeren Raum rumgeschwirrt sind. Ja, aber woher kommen die Teilchen? Es macht einfach keinen Sinn. Es muss irgendwo was gegeben haben, was schon immer war. Selbstschöpfung ist einfach unvernünftig. Jede Wirkung auf dieser Welt hat immer eine Ursache. Ganz gleich was. Wenn die Nase blutet, hat vielleicht jemand draufgehauen. Immer dieses Prinzip. Außer Gott. Gott hat keine Ursache, denn er ist die Ursache. von allem. Das ist vernünftig zu glauben. Zweite Eigenschaft von Gott lesen wir in 1. Mose 17, Vers 1. Als Gott nämlich dem Abraham unmögliche Dinge verspricht, was sich niemand vorstellen kann. Lesen wir, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Allmächtig. Vielleicht fallen uns dazu Bibelstellen noch ein, wie bei Gott ist kein Ding unmöglich, wie es der Maria versprochen wird. Also ist Gott allmächtig? Ja. Gibt es irgendwas, was Gott nicht kann? Nein und doch. Das ist eine Fangfrage. Das ist gemein. Er kann alles, außer zum Beispiel lügen. Lesen wir im Hebräer. Oder im 2. Timotheus, er kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann niemanden versuchen, sagt Jakobus. Gottes Allmacht bedeutet nämlich nicht, dass er alles uneingeschränkt kann, sondern dass er alles umsetzen kann, was ihm gefällt. Im Psalm 115 zum Beispiel steht es einmal drinnen, aber unser Gott ist im Himmel, er tut alles, was ihm wohlgefällt. Und das ist Allmacht. Er kann alles uneingeschränkt, was ihm gefällt. Aber er wird nie sündigen, weil er will nicht sündigen. Und wir finden so viele Beispiele für Gottes Allmacht, wo er Tiere schicken kann und sie gehorchen ihm. Wo er Meere teilen kann und sie gehorchen ihm. Wo er Tote auferweckt und selbst die gehorchen ihm. Er, der letztlich alles in seiner Hand hält. Wieder eine halbe Minute Zeit, um mal über diesen Punkt nachzudenken, dass Gott alle Macht hat. Wir haben einen Gott, der alles kann, dem nichts unmöglich ist und der sich so sehr für uns einsetzt. Wo bleibt denn da noch Platz für Sorgen oder für Misstrauen, für Zweifel? Ich muss gestehen, für mich ist die Zeit jetzt gerade echt eine der zehrendsten für mich, mit dem Referendariat und sehr vielen Zweifeln und sehr vielen Sorgen. Und jetzt dass Johanna auch gerade ihr Referendariat nicht weitermachen kann, es sind wieder viele offene Fragen. Und es hat mich in der letzten Zeit sehr bewegt, aber in der Vorbereitung für die Predigt, gerade an dem Punkt Allmacht, ich konnte mich irgendwie nicht mehr sorgen. Ich hab mich so viel mit Gottes Allmacht beschäftigt, dass es nicht ging, weil ich weiß, Gott hält alles. Ja, Nationen haben Macht, Nordkorea, Atomwaffen und so weiter, Staatsoberhäupter, Trump oder so, jetzt nicht mehr, aber hatte Macht. Die Natur hat Macht, Corona hat Macht, Katastrophen haben Macht, dein Chef hat Macht, dein Vermieter hat Macht, dein Lehrer, der Alltag hat vielleicht auch manchmal Macht über dich. Aber Jesus ist alle Macht übergeben. Im Himmel und auf Erden. Alle Macht. Und in Epheser lesen wir einmal, er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Wohlgefallens. Es gibt nichts, was nicht er wirken kann. Es fällt nicht ein Spatz zu Boden. Es ist nicht ein Haar auf deinem Kopf, das er nicht kennt. Und er sorgt sich um dich. Finde ich echt Hammer. Das haut mich um. Das waren jetzt Eigenschaften Gottes, die nur er hat. Zwei Beispiele, gell? Da gibt es noch mehr. Ich würde auch noch ein bisschen auf Eigenschaften eingehen, die er mit uns Menschen teilt. Und da mit euch eine Stelle anschauen, in der er sich sehr intensiv zeigt und offenbart. Deswegen, wir hatten ja auch schon darüber geredet, wie offenbart sich Gott. Wir haben auch schon darüber geredet, über die Bibel, ist sie glaubwürdig? Um genau das eigentlich rauszukriegen, können wir dem vertrauen, wie Gott ist? Und die Antwort bisher lautet ja, auch schon in Bezug auf diese Eigenschaften. Fallen euch jetzt zum Beispiel Stellen ein in der Bibel, wo Gottes Wesen so richtig durchdringt, wo man so von Gott echt einen Hammerpunkt verstanden hat? Wie bitte? Okay, ja. Ja. Yeah. Vielleicht denkt der ein oder andere auch an Stellen aus dem Alten Testament. Im Feuerbusch, wie sich Gott da zum Beispiel zeigt. Ich will auf eine zentrale Stelle noch eingehen, die über 25 Mal im Alten Testament nochmal zitiert wurde. Und zwar wirklich so in dem Wortlaut, wie sie ursprünglich auch geschrieben wurde. Von Männern wie im David, von Jesaja, von Jeremia, Joel, Micha, Nehemia, kleine, große Propheten. Alle möglichen Propheten Gottes haben diese Beschreibung Gottes, diese Offenbarung Gottes immer wieder verwendet, um ihn zu erfassen. Kurz zum Kontext, wo diese Stelle eigentlich steht. Erinnert euch zurück, Gott verspricht Abraham ein riesiges Volk. Seinem Samen nach ihm verspricht er das Land, in dem sie wohnen sollen. Aber das Volk kommt nach Ägypten. Und dort wird es versklavt. Und es wird echt gepeinigt. 400 Jahre lang. Stell dich das mal vor, 400 Jahre, das ist wie wenn wir seit dem 17. Jahrhundert in Gefangenschaft wären. Bis heute. Es ist eine unglaublich lange Zeit. So lang ist das Volk Israel in Gefangenschaft und irgendwann ist das Rufen Israels so laut, dass Gott sich erbarmt. Und er nimmt sich ihrer an, weil er Mitleid hat mit ihnen. Er holt sie aus Ägypten raus mit unglaublichen Wundern, die noch kein Mensch davor gesehen hat. Er führt sie in die Wüste und bringt sie da sicher durch. Sie haben Hunger, aber er gibt ihnen Manna. Sie haben Durst, aber es sprudelt Wasser aus dem Felsen. Es gibt Völker, die sie angreifen und Mose muss nur die Arme heben und Gott vernichtet die anderen Völker. Das sind Wunder, die hat man davor so noch nicht gesehen. Und Gott selbst beschreibt, er hat sie auf Adlerflügen hinausgetragen. Und er gibt ihnen ein Angebot, das man nicht ausschlagen kann. Er sagt ihnen, sei mir gehorsam. Und ich werde dich zu meinem Volk machen. Du wirst mein besonderes Volk sein. Und das Volk willigt ein. Es sagt, ja, das wollen wir sein. Und das ist genau der Moment, wo sie sagen, okay, und Mose, jetzt geh auf den Berg Sinai. Und besprich all das mit Gott. Wir haben diese Einwilligung des Volks gerade noch im Hinterkopf, okay? Mose geht auf den Berg. Was kriegt er dort? Gott kommt zu ihm und gibt ihm die 10 Gebote. Er gibt ihm noch viel mehr. Er gibt ihm all die Beschreibungen über das, wie Gott sich ein Leben zwischen Mensch und Gott nur überhaupt vorstellen kann. Die Ansprüche, die er hat, damit der Mensch überhaupt angemessen mit Gott leben könnte. Er gibt ihm die Baupläne für die Stiftshütte, für die Wohnung Gottes unter den Menschen. Gott geht so sehr auf ihn zu. Was macht das Volk währenddessen? Das Volk muss 40 Tage warten. 40 Tage. Ohne Mose. Und ihnen fällt nichts anderes ein, als das Gold, das sie haben, abzunehmen, sich ein goldenes Kalb draus zu machen und dieses Kalb anzubeten. Während Gott gerade auf dem Berg Sinai sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Nachdem das Volk einwilligt, ich will nur diesem Gott gehorsam sein. Könnt ihr euch das vorstellen? Und Mose kommt runter, kriegt es mit. Und er geht zurück zu Gott und fleht Gott an. Und das ist eine Stelle, in der sich Gott offenbart. 2. Mose, Kapitel 34. Ab Vers 5. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Nochmal. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Es beginnt mit der Herr, der starke Gott. Wir haben uns jetzt schon über seine Selbstexistenz, seine Ewigkeit, seine Allmacht Gedanken gemacht. Das steckt in dem Ich bin, der ich bin. Der starke Gott. Und dieser allmächtige Gott, ich zäume jetzt das Pferd ein bisschen von hinten auf in Vers 7, er sagt, er lässt keineswegs ungestraft. In einer anderen Übersetzung, Menge sagt einmal, er spricht nicht schuldlos den Schuldigen. Und wieder woanders heißt, der niemanden ungestraft lässt. Ich hoffe, uns ist es klar, dass dieser mächtige Gott gerecht ist. Dass kein einziger Makel vor ihm Bestand hat. Kein Schatten kann vor ihm bestehen. Dieser Gott hasst Sünde. Er hasst sie. Und mit jedem Tag wird auf dieser Welt mehr Unrat und mehr Unrat angehäuft, auf dem Gottes Zorn liegt. Gott ist zornig über all diese Sünde. Er ist zornig auf die Menschen. Lass mich mal eine provokative Frage stellen. Fürchtest du dich vor Gott? Hattest du schon mal Angst vor Gott? Ich behaupte, wer das noch nie hatte, der hat die Größe Gottes entweder noch nicht erkannt oder, und das hoffe ich sehr, er hat sich bekehrt, bevor er sie erkannt hat. Jetzt sagst du vielleicht, das kann man doch so nicht sagen. Also vor Gott Angst haben? Nee. Aber wenn wir ins Neue Testament schauen, kennt die Bibel vom griechischen Wort Phobos keinen Unterschied zwischen Furcht, also Angst, und der Furcht Gottes. Ehrfurcht ist nochmal was anderes. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber die Furcht Gottes ist genau dasselbe Wort. Vielmehr sagt sie uns in Matthäus, fürchtet nicht die, die den Leib verderben können, aber sonst nichts tun können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Wer keine Vergebung für seine Sünden hat, der sollte Angst vor Gott haben. Vor seinem Zorn. Wenn du noch keinen Frieden mit Gott geschlossen hast, dann hast du allen Grund zur Furcht. Weil es gibt ja nirgends, wohin du gehen kannst. Es gibt auch nichts, was du tun kannst. Du bist seiner Allmacht, seinem Zorn ausgeliefert. Ich will euch ein krasses Zitat vorlesen. Auch so zum Thema, wie hat man Gott früher gesehen, wie sieht man Gott heute? Und ich glaube, dass als ich das erste Mal gelesen habe, ist es mir schon aufgestoßen, aber ich finde da drin keinen Fehler. Es war nur eine andere Zeit. Jonathan Edwards, ein Prediger in Connecticut im Jahre 1741. Er sagt, O Sünder, bedenke doch die schreckliche Gefahr, in der du schwebst. Gottes Hände halten dich immer noch über dem großen Feuerofen seines Zorns, über dem weiten und bodenlosen Schlund, der mit Feuer gefüllt ist. Sein Zorn, den du herausgefordert hast, ist gegen dich ebenso heftig entbrannt wie gegen die vielen Sünder, die schon in der Hölle sind. Du hängst an einem dünnen Faden, um den die Flammen des göttlichen Zornes züngeln, jeden Moment bereit, ihn entzwei zu brennen. Dann hast du keinen Anspruch mehr auf einen Mittler. Du hast nichts mehr, woran du dich zu deiner Errettung halten könntest. Nichts kann dich von den Flammen des Zornes fernhalten, nichts in dir selbst. Nichts von dem, was du getan hast oder tun kannst, wird Gott dazu bewegen, dich nur einen Augenblick zu verschonen. Jetzt denkst du dir vielleicht, hey, mit so einem Gott will ich aber nichts zu tun haben, gell? Den du mir hier beschreibst. Dann sage ich jetzt ganz ernst zurück, ja, was kümmert es den Gott, was du am liebsten hättest? Was ändert es denn an der Tatsache, dass du vielleicht nur einen Hauch vor dem größten Fehler deines Lebens bist? Das, was du denkst. Stell dir vor, draußen vor der Tür stünde ein hungriger Löwe, der nur darauf wartet, dich zu verschlingen, sobald du deinen Fuß über die Schwelle setzt. Da müsste ich dich doch warnen, wenn ich das wüsste. Ich würde doch sagen, geh nicht raus aus der Tür. Wart, bis die Polizei kommt, der Türschützer kommt oder wie auch immer. Aber ihr müsst doch was sagen. Ich könnte dich doch nicht einfach da guten Gewissens rausgehen lassen. Und es wäre ein fataler Fehler, wenn du dann sagst, na, an so einen Stimmungskiller glaube ich aber nicht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und jeder, der an diesen Gott glaubt, der muss warnen. Er muss die Menschen um sich herum warnen. Weil der Zorn Gottes auf ihnen liegt. Schwere Kost, aber, und das ist ein großes Aber, okay, ein wichtiges Aber, weil wir nicht dahin verfallen wollen, dass wir nur eine Seite Gottes, eine Eigenschaft Gottes beleuchten. Jeder, dessen Strafe bezahlt wurde, er braucht sich nicht zu fürchten vor diesem allmächtigen Gott. Das lesen wir ganz klar im 1. Johannes. Es ist keine Furcht in der Liebe, weil die Liebe die Furcht austreibt. Die Furcht hat immer mit Strafe zu tun. Und Gottes Liebe hat die Strafe für uns schon bezahlt. Es braucht keine Angst mehr zu haben für jeden, der diese Vergebung hat. Und das, was ich jetzt gerade beleuchtet habe, das macht Gott gerecht. Das macht Gott sogar gut. Wir haben vielleicht so ein bisschen den Eindruck, es würde Gott böse machen. Das stimmt nicht. Dieser Aspekt, diese Eigenschaft Gottes ist gerecht. Sie ist gut. Und das, worum es jetzt geht, das macht Gott großartig. Das macht ihn einzigartig und umwerfend. Denn die Lösung für dieses Problem findet sich in Gott selbst. Wir lesen zurück 2. Mose 34, Vers 6. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt. Halleluja, die Lösung. Mit derselben Eindringlichkeit, mit der ich jetzt über Gottes Gerechtigkeit und seinen Zorn geredet habe, will ich auch über seine Güte und seine Freundlichkeit reden. Barmherzigkeit ist eine unglaubliche Eigenschaft Gottes. Und wir finden sie immer wieder. Das ursprünglich hebräische Wort für barmherzig ist Rachum und ist sehr eng verwandt mit Rechem. Das ist der Mutterleib. Und Barmherzigkeit wird ähnlich verglichen wie eine Mutter, die sich über das Schicksal ihres Kindes erbarmt. Die Mütter und Väter werden das jetzt wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen können, wenn sie sich an Situationen zurückerinnern, wo irgendwie ihr Kind, ihr hilfloses Baby in irgendeinem Elend gesteckt ist und man nur Mitleid hatte. Und so wird Gott eigentlich beschrieben. Zum Beispiel, als er das Elend Israels in Ägypten sieht, da erbarmt er sich über sie. Oder auch in den Prophezeiungen von Jesaja, wenn es darum geht, dass sie als Volk in die Gefangenschaft ziehen müssen, weil sie Gott abgelehnt haben. Wieder totale Rebellion gegen ihn. Jesaja 49 sagt Gott eigentlich was total Faszinierendes über sich. Weil während Zion da spricht, der Herr hat mich verlassen und der Herrscher hat mich vergessen in diesem Elend, sagt Gott, kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn. Selbst wenn sie ihn vergessen sollte, ich will dich nicht vergessen. Das ist Gott, der sich erbarmt über das Elend der Menschen. Und wir hatten es schon vorhin erwähnt, dass wir in Jesus so viel von Gott sehen. Und wenn wir gerade seine Barmherzigkeit betrachten, dann ist es bei Jesus so viel, wie er sich um die Kranken kümmert, um Blinde. Er lässt sich aufhalten auf dem wichtigsten Weg nach Jerusalem und er heilt Menschen, weil er Mitleid hat. Voller Liebe, voller Mitleid kümmert er sich um alle. Und er sagt, in Lukas sagt er einmal, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Der Auftrag geht auch an uns. Und vielleicht ist es jetzt gerade einfach eine günstige Zeit, mit anderen mitzuleiden. Mit armen Menschen, mit einsamen Menschen, mit kranken Menschen. Menschen, die keine Hoffnung haben, die keine Zukunft haben. Es gibt so viel Not in Hutturm, in Niederbayern, auf dieser Welt. Und Gott sagt, leide mit, sei barmherzig, kümmere dich um diese Menschen. Das ist das Wesen Gottes. Gott tut es, er leidet mit. Und er schaltet nie ab, wie in der Geschichte von dem kleinen Jungen. Ja. Er hört den Lärm ständig und er kümmert sich drum. Er ist nicht nur barmherzig, er ist auch gnädig. Und gnädig, das ist sowieso, also da könnte man noch viele Sonntage damit füllen. Ja. Gnade ist im Hebräischen immer irgendwie auch was Verbundenes mit Freude. Irgendwas, was dem Empfänger dieser Gnade Freude gibt. Deswegen kam man auch auf diesen Gedanken des Geschenks. Einmal fragt Jakob, als er zurückkommt, nachdem er seinen Bruder ganz schön übers Ohr gehauen hat, und er das erste Mal Esau wieder begegnet, nach vielen, vielen Jahren. Da kommt er zurück und sagt, wenn ich Gnade in deinen Augen gefunden habe, da bittet er nicht darum, dass ihn Esau gerecht oder fair behandelt, sondern gnädig. Ja, so wie er es eben nicht verdient hätte. Das ist Gnade, was du nicht verdient hast. Und auch das verspricht Gott immer wieder. Und immer wieder kommen Hilferufe um seine Gnade in den Psalmen vor. Einmal verspricht es auch wieder im Jesaja, dass er beim Hilferuf Israels gnädig sein wird. Und da verspricht er das vor allem in Bezug auf den Messias, was wir in Jesaja ganz, ganz oft haben, dass im Messias seine Gnade vollkommen wird. Das lesen wir auch, dass die Gnade und Wahrheit in Jesus dann geworden ist. Seine Liebe gipfelt in seiner Gnade am Kreuz. Und vielleicht als kleiner Gedankenanstoß, um so diese drei Eigenschaften mal so ein bisschen nebeneinander zu stellen. Gerechtigkeit heißt, du bekommst das, was du verdienst. Das war der erste Teil. Barmherzigkeit bedeutet, du bekommst das nicht, was du verdienst. Und Gnade bedeutet, du bekommst das, was du nicht verdienst. Um es vielleicht ein bisschen anschaulicher zu machen, stell dir vor, du bretterst mit 100 Stundenkilometern so durch eine Einkaufsstraße, 30er-Zone, und ein netter Kollege vom Silas hält dich an und sagt, naja, entschuldigen Sie, Sir, aber das war ein bisschen zu schnell. Dafür gibt es natürlich einen Strafzettel. Du bekommst diesen Strafzettel, du musst ihn zahlen. Vielleicht ist der Führerschein weg. Das ist gerecht. Du hast einen Fehler begangen. Du bekommst das, was du verdienst. Barmherzig wäre dieser Polizist, wenn er jetzt sagt, okay, ich sehe, du hast einen schlechten Tag gehabt. Ich glaube, du würdest das sonst vielleicht nicht immer machen. Deswegen gebe ich dir heute mal keinen Strafzettel. Aber beim nächsten Mal dann, ja? Das wäre barmherzig. Du bekommst eben nicht das, was du verdient hättest, diesen Strafzettel. Und gnädig wäre es, wenn der Polizist sagt, hier ist der Strafzettel und ich zahle ihn für dich. Und das ist unser Gott, der unseren Strafzettel zahlt. Hey, wer ist so groß? Wer ist so liebevoll? Und wer ist so gut wie der Herr? Da brauchen wir keine Angst zu haben. Keinerlei Furcht muss da sein. Dieser allmächtige, ewige Gott, er kommt dir so nah. Er ist dein Freund, dein Helfer, dein Vater. Und jetzt, habt ihr es bald geschafft, will ich noch ganz kurz auf das eingehen, warum ich es so großartig finde und warum es sich so lohnt, sich mit Gottes Eigenschaften Gedanken, also darüber Gedanken zu machen. Wir gehen nochmal zurück in Kapitel 34 in 2. Mose. Mose bekommt diese unglaubliche Offenbarung Gottes, die immer wieder und wieder aufgegriffen wird. Im Alten wie im Neuen Testament dann auch. Und er kann gar nicht anders, als auf die Erde zu fallen und ihn anzubeten. Demütig, voller Anbetung, voller Lob. Und was ist das Resultat aus dem Ganzen? In Vers 29 lesen wir das. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg, die beiden Tafeln des Zeugnisses, also die neuen, die er nochmal anfertigen musste und dann Gott beschriftet hat, die waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg. Da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichts strahlte, weil er mit ihm geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose, und siehe, die Haut seines Angesichts strahlte, da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Dieses Mal kommt Mose wieder runter und sein ganzes Gesicht strahlt, weil er Gottes Herrlichkeit gesehen hat. Und er strahlt sogar so sehr, dass er sich eine Decke über den Kopf legen muss, weil es die Israeliten einfach nicht aushalten. Und immer wenn er zu Gott geht, dann kann er die Decke wieder hochtun, weil er dann wieder mit Gott reden kann. Er muss skurril ausgesehen haben. Das wird einmal auch im Neuen Testament erwähnt. Im 2. Korinther 3, vielleicht hat jemand schon diese Stelle im Kopf gehabt. Und wer jetzt immer noch nicht eingeschlafen ist, der erinnert sich vielleicht auch, dass wir 2. Korinther 3 doch schon mal hatten. 3, Vers 13. Da wird es dann erwähnt, eben, da geht es um Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte. damit die Kinder Israels nicht auf das Ende dessen sehen, was weggetan werden sollte. Und ihre Gedanken wurden verstockt. Und deswegen bleibt bis zum heutigen Tag beim Lesen des Alten Testaments diese Decke unaufgedeckt. Aber sobald es sich zum Herrn bekehrt, Vers 16, wird die Decke weggenommen. Und das ist eigentlich dann der Auftakt für den Vers, den ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich Vers 18. Die, die sich bekehrt haben, die haben diese Decke weg. Sie sehen Gott klar. In Vers 18, wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Und wir sehen es so genial bei Mose, er sieht die Eigenschaften Gottes, er sieht Gottes Herrlichkeit. Und er weiß es gar nicht, wie es mit ihm geschieht, er kommt vom Berg runter und sein Angesicht strahlt. Finde ich Hammer. Und wie genial wäre das, wenn wir hier in der Gemeinde auch lauter Schwestern und Brüder hätten, die bis über beide Ohren strahlen. Wo sich vielleicht manche Leute sogar die Augen oder die Ohren zuhalten müssen, weil sie es nicht aushalten. Aber wo man echt auf den ersten Blick sieht, die haben ihn gesehen. Das wünsche ich mir. Dass wir ihn sehen. Herr, Herr, starker Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Amen.